Wie du deine unbewussten Geldblockaden überwindest. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Schön, dass du wieder da bist. Hallo, grüße dich. Wieder eine spannende Podcast-Folge. Diesmal geht's darum, wie du deine wahrscheinlich sehr unbewussten Geldblockaden, wie du die wahrnimmst und wie du die auf Dauer überwindest. Man könnte auch fast sagen, wenn du sie überwindest, verdien einfach so viel Geld, wie du willst. Das ist aber schon fast vermessen, aber wir werden jetzt mit unserer Expertin heute im Talk genau zu diesen Glaubenssätzen, die hast du, nee, kannst du doch nicht machen. Da haben wir schon die erste Blockade gleich erkannt. Also, wir haben heute natürlich wie immer eine Expertin im Talk. Agatha Bischke hat eine spannende Geschichte. Natürlich ist die Frage, ja, mit wem kann man denn über Geldblockaden reden? Was ist denn da die Expertise? Und da wird Agatha gleich einen Ausflug daran machen, natürlich auch, wenn wir über Geld reden, wie und wo und warum man vorher aus dem Beamtenstatus in die Selbstständigkeit geht, sich mit einer Firma nach der anderen selbstständig macht, immer wieder sich weiterentwickelt, um am Ende dann im Online-Business weltweit unterwegs zu sein und gar keine Geldblockaden mehr zu haben. Und das klingt ja schon wieder nach einem Glaubenssatz zu sagen, nee, das kann doch gar nicht sein. Also herzlich willkommen, Agatha, heute hier im Podcast.
Ja, es ist schön, hier zu sein. Sehr spannendes Intro.
Ja, man muss ja mal gucken. So, wie kriegt man denn eigentlich die Kurve hin? Weil das sind ja, let's talk about money.
Ist Honey.
Ja, Honey. Es ist ja eher, na, man redet ja nicht über Geld, oder? Das ist einer der ersten Glaubenssätze. Man hat Geld, aber redet nicht drüber. Und es gibt ja tausende von Glaubenssätzen, die einen ja immer wieder. Und dann, da nehme ich mich ja genau gar nicht aus, die einen mehr oder weniger bewusst immer stoppen. Und dann bringen wir mal gerade an der Stelle schon mal rein. Was ist denn dein Ansatz oder dein Antrieb, dich mit Geldblockaden zu beschäftigen?
Mein Antrieb, mich mit Geldblockaden zu beschäftigen, ist eigentlich mein tiefer Wunsch, dass Menschen finanziell unabhängig sind, weil ich hatte mal die These, dass wahre Liebe nur bei finanzieller Unabhängigkeit möglich ist. So,
das ist eine steile These.
Genau, so ging es irgendwann einmal los, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die finanziell abhängig sind, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, von Männern, Arbeitgebern und so weiter, vieles mit sich machen lassen und ihre wahren Stärken nicht leben, ihre Meinung nicht sagen, ihr Standing nicht haben und überhaupt gar nicht erst in diese Kraft kommen, weil sie finanziell abhängig sind und dadurch sich nie so richtig zeigen können, wie sie tatsächlich sind oder wären, wenn sie vollkommen frei wären und in Sicherheit wären, zum Beispiel. Und sie sind in Ehen gefangen, in Partnerschaften gefangen, bei Arbeitgebern gefangen, immer. Und viele von denen reden sich auch ein, dass das okay ist und tolerieren viel mehr, als sie vielleicht müssten, weil es diese Abhängigkeit gibt. Und oft ist das tatsächlich unbewusst.
Das ist ja ein interessanter Aspekt. Der sieht ja jetzt gar nicht aus wie Gier nach ganz viel Geld, sondern der sieht ja tatsächlich aus wie auch wenn das böse Wort Emanzipation, aber das sieht ja wirklich so nach, vom Antrieb, nach dem Motto, wir sorgen dafür, dass Menschen, jetzt in dem Fall Frauen, dass die aus diesen Abhängigkeiten rauskommen, gilt natürlich für Männer auch andersrum, und man tatsächlich frei sein kann.
Ja, Männer haben andere Abhängigkeiten. Männer haben vielleicht nicht die finanzielle Abhängigkeit von ihrer Frau, aber Männer sind oft abhängig von Arbeitgebern oder von bestimmten Kunden. Die tolerieren auch Horrorkunden, die tolerieren Horrorarbeitgeber und bleiben in der Abhängigkeit und können oft auch nicht ihr volles Potenzial leben, weil sie auf der anderen Seite die Angst haben, vielleicht auch unbewusst oder die Befürchtung, dass dann die Kunden wegbrechen oder dass der Arbeitgeber nicht mehr das zahlen würde, dass sie ihre Karriere verbauen oder so. Also die haben dann andere Abhängigkeiten als vielleicht Frauen.
Da kannst du doch nicht wochenlang mit dem dicken Auto kommen und dann fährst du wieder so ein kleines. Ich meine, bei Reinhold Wirth ist es ja sehr offensichtlich, dass ja die Außendienstler, wenn sie erfolgreich werden, dicke Autos kriegen. Und wenn sie weniger erfolgreich sind, kommen die ganz zur Not von der einen Woche mit der E-Klasse, nächste Woche wieder mit dem Fiesta angefahren und dann sieht die ganze Straße, oh, Halleluja, der scheint ja erfolgreich zu sein. Also diese Abhängigkeiten, das ist schon so ein Punkt, wo wir echt getriggert sind.
Ja, und ich glaube auch, dass viele Unternehmer einfach eingeschränkt sind in dem, wie sie sein könnten. Erstens, weil sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Also vieles von dem, weil über Geld spricht man nicht. Und es ist ja nicht wahr, über Geld spricht man, nur bestimmte Menschen sprechen nicht, also bestimmte Menschen sprechen nicht über Geld. Und die sind auch zurückgehalten, weil wären die finanziell frei in Sicherheit, hätten keine Angst, wer wären sie dann?
Das ist eine gute Frage. Eine ähnliche Frage stelle ich ja auch tatsächlich, ist guter Punkt. Die stelle ich ja auch in meinen Workshops. Ich nehme immer die Gelddruckmaschinenübung und die heißt, wenn du eine Gelddruckmaschine im Keller hättest, die so viel Geld nachdruckst, wie du ausgibst. Was wäre dann in deinem Leben anders? Und dann lasse ich dir immer so 2-3 Minuten mal, manchmal wird es auch länger, es wird immer sehr laut im Raum. Und dann frage ich immer, wer wird denn was ändern? Da gehen ganz viele Hände hoch. Und wer wird nichts ändern? Da gehen ein paar Hände hoch. Und dann sage ich ihm herzlichen Glückwunsch zu denen, die nichts ändern würden. Zu sagen, offensichtlich habt ihr das ja geschafft. Ihr seid so.
Oder sie lügen.
Oder sie lügen, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Oder sie lügen. Offensichtlich lebt ihr ja ein Leben, das ihr finanziell so im Griff habt, dass ihr nichts ändern müsst, weil ihr offensichtlich euer Leben lebt, so wie ihr das gerne hättet. Und bei den anderen würde ich sagen, wenn Geld der Engpass ist, dann stimmt da grundsätzlich im Leben was nicht, weil dann macht ihr euch ja abhängig von nur Geld, dass ihr nicht das Leben lebt, was ist genau deine These, da hältst du dich zurück, da bist du nicht wirksam, da bist du nicht authentisch, weil man rennt dann irgendwie aus dem Mangel, dem Geld hinterher. Ohne es zu merken, ist man dann ja mega im Hamsterrad, weil man glaubt, wenn dann X auf dem Konto wäre, wäre dann Y viel besser. Und das ist natürlich auch ein netter Denkfehler. Lass mal ein paar Denkfehler. Ja. Wie sagtest du so schön, in der Regel weiß man ja nicht, was man nicht weiß. Und das ist ja die größte Falle von allen. Wenn du weißt, was du nicht weißt, dann kannst du es ja beheben. Aber wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, ist es ja gemein. Da fällt man ja ins schwarze Loch. Lass mal so ein paar schwarze Löcher aufmachen. Was weiß man denn in der Regel nicht, was man nicht weiß?
Also in der Regel weiß man nicht, oft nicht, was wirklich möglich ist. Weil wir im Unternehmertum manchmal nur so Vorbilder haben, die so prominent sind. Und das ist sowieso für uns ja nicht erreichbar, so Elon Musk oder so. Und wenn wir was im Bekanntenkreis haben, dann ist es häufig, über Geld spricht man nicht. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, was möglich wäre, wenn wir alle transparent mit dem wären, was wir so erreichen oder nicht erreichen. Und eines meiner größten Aha-Erlebnisse war, ich hatte Gott sei Dank immer ganz gute Mentoren und auch als ich Head of Operations oder Head of Sales war, hatte ich immer Einblick in Zahlen und ich habe auch Millionärsfreunde, die mir immer ihre Jahresabschlüsse gezeigt haben und gesagt haben, wo das Geld so hingeht. Und das war für mich schon ein Schock, solche Summen zu sehen. Ja, und es war auch ein Schock für mich zu sehen, also ich war mal in so einer Community, habe ich mich eingekauft. Wenn man aus der klassischen Selbstständigkeit kommt, dann weißt du ungefähr, was möglich ist. Und wenn du dann in die Online-Selbstständigkeit gehst, dann ist es ja unendlich skalierbar. Also es gibt fast keine Grenzen. Und was ich da sehr schnell gelernt habe, ist, Da gab es so ein Forum oder so ein Chat, wo die Menschen ihre neues Auftragsvolumen, Tagesvolumen quasi gepostet haben. Was haben wir heute halt erreicht? Dann
wird man wahrscheinlich blind, wenn man die Zahlen sieht.
Da so ähnlich, genau. Und wenn du vorher, also ich habe am Anfang eine bestimmte Summe für meine Kurse und Coachings genommen und dachte, du denkst ja mal, wenn du irgendwo einsteigst, ach, das erste Ziel sind 10.000 Euro im Monat. So, ja. Wenn, ne, so, das ist ja schon mal
richtig, sehr cool.
Genau, schon absolut. Ein cooles Ziel. Und dann siehst du da Menschen, die das machen, was du machst und 100.000 Euro im Monat haben. Mit genau demselben Aufwand.
Die genau das Gleiche machen.
Genau, die genau das Gleiche machen.
Und da fragt man sich immer, was ist jetzt verkehrt?
Ja, nee, und dann sagt, also genau, und so ein Fixed Mindset würde jetzt sagen, was ist denn hier verkehrt vielleicht? Mhm. Und ein Wachstumsmindset würde sagen, na, wenn die das kann ich das auch.
Genau.
So, und da... Das waren so die ersten Momente. Ich wusste einfach nicht, dass das möglich ist oder man weiß es nicht. Und deswegen sollte man sich als allerersten Schritt wirklich was suchen, wo man rausfindet, was möglich ist. In dem, was ich tue. Gibt es jemanden, der das lebt, was ich lebe, also was ich mache und der das Leben lebt, das ich leben will und der und sich da mal einweihen lassen, was denn alles überhaupt möglich ist.
Das wird immer gut, wenn man so wie jetzt hier, wir sind ja hier auf der Workation im Citizen Circle, wo die Leute ja sehr offen und sehr kooperativ miteinander umgehen. Slogan, wie heißt das noch? Kompetenz, wie heißt es?
Community over Competition,
ja, genau. Weil in meiner Community heißt es ja Kooperation statt Konkurrenz. Es ist so ähnlich. Ja. Hat das gleiche Mindset, also man hat das aufgedrückt. Aber Community over Competition, und da redet man ja sehr offen. Und manchmal steht einem auch der Mund offen zu sagen, nee, jetzt, oder? Jetzt nicht, dass die Leute angeben, sondern genau einfach mal zu gucken, was geht denn da eigentlich? Und wenn man das Gleiche macht wie andere und nur vielleicht ein paar Hacks nicht drauf hat, und man liegt da bei einem Zehntel des Einkommens von den anderen.
Ja, und da kommen wir vielleicht auch zur zweiten Blockade, die sehr typisch ist auch bei Unternehmern, die mir sehr häufig begegnet, sehr häufig bei Frauen, aber eben auch bei Männern, dass wenn sie fangen an, erfolgreich zu werden auf einem bestimmten Level und dann ist ja auch egal, welches Level es ist, ob es 10.000 im Monat oder 100.000 im Monat ist, kommt irgendwann so eine Grenze, so ein Level, wo die Arbeit in Balance steht mit dem Ertrag. Also wo man gerade das noch schafft, um das zu erwirtschaften, was man erwirtschaftet. Und dann kommt häufig ein Moment, also da müssen Unternehmer entscheiden, okay, stelle ich jetzt Menschen ein oder wähle ich ein anderes Businessmodell, das mich wieder meiner Zeit, also das mir wieder meine Zeit zurückgibt. Viele machen es aber nicht. Und viele bleiben dann an dem Punkt stehen. Und die zweite Blockade ist nämlich, wenn ich noch mehr will, muss ich noch mehr arbeiten.
Auch ein Glaubenssatz, ja.
Und das schaffe ich nicht. Und wenn ich Angst habe, dass ich dann noch mehr arbeiten muss oder noch weniger meine Kinder sehe oder dass es mit meiner Frau oder meinem Mann noch schlechter wird abends, weil ich abgelenkt bin, weil ich Stress habe, weil der Kunde mich genervt hat. Weil ich
nie mehr präsent bin, ja, genau.
Genau, dann werde ich das ja vermeiden.
Ja, genau.
Noch mehr zu wollen. Und dann ist es auch egal, ob ich 2.000 Euro, 10 oder 100 verdiene. Jeder hat da eine andere Grenze, indem er ja, wie viel er dafür tun muss für diese Summe. Mhm.
Auch nachvollziehbar, okay.
Also das ist was, also diese Arbeitsverknüpfung. Und da passiert häufig eben auch Selbstsabotage. Und grundlegend kann man eigentlich sagen, wenn ich etwas über diesen Zielzustand, den ich eigentlich habe, über diesen Traum, den ich habe, etwas glaube, was dem jetzigen widerspricht, also meinem jetzigen Wunsch widerspricht und oder wenn ich etwas Negatives über den Zielzustand glaube, dann werde ich immer alles irgendwie unbewusst tun, ihn nicht zu erreichen. Also wenn ich zum Beispiel denke, wenn ich Millionärin bin, also Millionäre sind geldgeil und ätzend
und Arschlöcher,
ja, was dann werde ich alles tun, um zu vermeiden und zu einem geldgeilen Arschloch zu werden.
Dass ich in die Schublade rutsche, in meinem Kopf, bei mir selber.
Alles, was meine Identität gefährdet. Wenn ich denke, ich bin ein richtig guter Mensch und ich helfe immer viel und wenn ich reich bin, werde ich das nicht, weil Reiche tun es nicht, dann werde ich diese Identität, die ich jetzt habe und pflege, werde ich nicht gefährden mit diesem Zielzustand. Und dann ist es halt wichtig, sich anzugucken, ist es wirklich wahr, was ich über diese Menschen denke? Über diesen Zielzustand denke.
Da wird es wahrscheinlich auch wieder helfen, wenn man sich da mit Menschen gibt, die bleiben wir dabei, Millionäre sind und gute Menschen geblieben sind. Die, ja. Die gibt es ja auch, und zwar ziemlich viele, finde ich.
Ja.
Deutlich mehr wie diese Horrorshows. Also ich finde, also ich kenne ja nicht so unendlich viele, aber schon irgendwie ziemlich viele. Und die finde ich, also das Coole bei denen ist, also die, die ich da bewundere, denke, die sind also so normal geblieben.
Ja, und vielleicht ist es dann gar nicht, dass man denkt, das sind Arschlöcher, sondern wir können ja auch andere Sachen denken. So zum Beispiel, die haben keine Zeit für ihre Familie. Oder die haben keine Hobbys und ich will aber Hobbys haben. Es kann ja, es ist ja völlig egal, was ich über diesen Zielzustand denke.
Der blockiert dich.
Der blockiert, genau. Und das kann
man blockieren. Und wenn man das selber glaubt, dann wird ja der Körper als Eigenschutzmaßnahme alles dafür tun, zu verhindern, dass dieser Status erreicht wird.
Genau.
Das macht Sinn, ja.
Ja. Und wir sind wirklich echte Bewahrer, was das angeht, was unseren jetzigen Status angeht. Und so viel. Das Geld, was wir jetzt haben, also was du hast und was ich habe, was monatlich so reinkommt, die meisten von uns können das schon beziffern, was so im Durchschnitt immer monatlich reinkommt. Klar. Und wir sind die Menschen, die das kreiert haben. Wir haben genau die richtigen Gedanken, um diese Summe zu kreieren, genau die richtigen Gefühle und genau den richtigen energetischen Zustand. Und dadurch treffen wir genau die richtigen Handlungen und unterlassen genau die richtigen Dinge, um dieses Ergebnis zu erzielen.
Um das zu bewahren, das frieren wir so ein.
Genau. Und wenn wir jetzt ein anderes Ergebnis erzielen wollen, dann brauchen wir auf all diesen Ebenen neue Gedanken, neue Gefühle, neue Energiezustände. Und daraus müssen neue Handlungen und Unterlassungen resultieren, damit wir das erreichen können, was wir erreichen wollen.
Das ist jetzt natürlich wieder wie immer ein spannender Punkt. Also nehmen wir an, da hat sich jemand selbstständig gemacht und sagt, bleiben wir bei den Zahlen von eben, ich will von 10 auf 100 im Monat. Warum auch immer, ist mir egal. Was müsste der Mensch denn jetzt ändern, um diese Skalierung um Faktor 10 hinzukriegen? Weil ich bin ja bei dir, der müsste dann ziemlich viel ändern, weil das, was er bis jetzt produziert hat, war ja genau das Ergebnis jeden Monat auf dem Konto.
Ja, also wenn du glaubst, 10.000 sind jetzt genau das, was du erreichen kannst, weil du hast es ja erreicht, dann musst du als erstes lernen, was es dazu braucht, damit du glauben kannst, dass du 100 erreichen kannst. Also du musst völlig neue Gedanken denken und vermutlich dir Beweise im Außen holen, dir Businessmodelle erklären lassen oder angucken lassen, wo es möglich ist und dir ähnliche Geschäftsmodelle angucken, was die wohl verändert haben, damit du das glauben kannst, dass das möglich ist. Und das kannst du nur, indem du vermutlich Beweise dafür findest, dass das tatsächlich im Außen möglich ist.
Muss man sich selber überzeugen eigentlich?
Eigentlich ja. Also man muss wirklich einen neuen Glauben entwickeln an sich und an sein Geschäft und auch an den Zielzustand. Und man muss sich auch überlegen, was wäre denn, weil oft ist es ja so, wir denken, wenn ich 10 habe, dann muss ich 10-mal so viel tun, 10-mal so viele Kunden, 10-mal so viel,
das schaffen wir ja nicht. Nee, ist ja
so, und das schaffen wir nicht. Und da ist die Blockade. Das heißt, ich muss jetzt ein Konzept gedanklich erstmal entwickeln. Was muss ich tun, damit das eben nicht passiert? Also, wo haben Menschen das schon gemacht? Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder mir das erklären. Oder wo müsste ich das Geschäftsmodell ändern? Und ich muss also erstmal verstehen, wie das überhaupt möglich sein kann für mich, ohne dass ich etwas Negatives über diesen Zielzustand glaube. Schritt 1.
Spannend, da würde ich mich jetzt gerade dabei ertappen, weil ich mache ja relativ viel analog, also Wandercoaching. Und dann denke ich immer, naja, die 10-fache Menge, nee, das schaffe ich ja gar nicht.
Genau.
Aber das wäre jetzt genau die Frage, wie würde ich den gleichen hohen Nutzen hinkriegen, obwohl ich anders vorgehe?
Ja, du könntest.
Da wäre ich sofort an deiner Grenze, ja.
Genau. Ja, genau, da wärst du an der sofort. Grenze. Und da müsste man mal recherchieren, gibt es Menschen, die das tun? Gibt es Menschen, die zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung anbieten von Wandercoaches? Könntest du die ausbilden, damit du noch mehr von diesen Sachen anbieten könntest oder was auch immer dann die Lösung ist oder das Geschäftsmodell? Fakt ist, so wie es jetzt ist, schaffst du es nicht. Mit dir als einzige Person, die das betreut, kannst du
ja nicht gehen. Hat Limits.
Genau. Und dann muss man anfangen, jetzt eben kreativ zu werden und zu überlegen, wo könnte die Lösung sein, mit der ich noch leben kann. Und ich habe eine Freundin, die wollte skalieren und die hat dann sich überlegt, weißt du was, ich mache das tatsächlich so, ich bilde Klone von mir aus, die dann das tun, was ich tue und ich nehme nur die Besten und so weiter und hat dann tatsächlich ihr Unternehmen, ich glaube, von 250 auf 750 im Jahr skaliert. Durch die Coaching-Ausbildung alleine. Also das war ihre Lösung. Es muss nicht immer die gleiche Lösung sein, aber das war zum Beispiel ihre. Also sie musste sich einfach überlegen, womit kann ich am besten leben in meinem Geschäftsmodell.
Da brauchst du ja einen Hebel.
Genau.
Wo auch immer der herkommt, genau. Okay.
Gut. So, und der zweite Schritt ist dann diese neuen Ideen oder dieses neue, ach, das ist ja tatsächlich möglich und Reiche sind nicht ätzend und die 100.000 Euro verdienen im Monat sind jetzt nicht total abgehoben, sondern also alles, was du brauchst, um dich zu überzeugen, erzeugen ja neue Gefühle. Und bei Unternehmern häufig wieder ein Vorwärtsdrang, Euphorie und so weiter. Wenn du merkst, dass es dich unglücklich macht und blockiert und dich frustriert, dann hast du vermutlich wieder einen Glauben, ich schaffe das eh nicht. Oder das können nur andere oder so. Also wenn du dann ein negatives Gefühl merkst, musst du wieder einen Schritt zurück und gucken, woher kommt das.
Also wäre es einer der ersten Schritte, einfach mal in seinem Gedankengebäude zu gucken, wo gibt es denn da immer die Stoppschilder?
Genau, genau. Und das zweite ist, sich die Gefühle dann anzugucken. Und wenn die dann gut sind, mit dem Vorwärtsdrang sind, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann glaubst du das wahrscheinlich auch, was da ist. Wenn die jetzt negativ sind, dann glaubst du es noch nicht, was du dir da erzählt hast. Und wenn die jetzt aber positiv sind, also da guckst du, man kann auch Gefühle einfach verändern, ne? Also man kann hormonelle Zusammensetzungen und so verändern, dass du deine Gefühle auch wirklich beeinflussen kannst und du musst halt dafür sorgen, dass die gut sind. Weil man kann nur aus einem guten Gefühl dann auch wieder Großes erschaffen. Dann der energetische Zustand, also wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe mein Ziel schon erreicht. Ich habe die 100 schon im Monat. Und ich bin die Frau oder der Mann, der 100 im Monat kreieren kann und auch verdient. Weil für mich ist es so, wenn ich ein Problem für Kunden löse, dann ist das, was sie mir zahlen, das, was ich auch verdient habe. Ich weiß, das Wort ist in der spirituellen Welt nicht so gern gesehen, aber für mich ist es voll das Dienen. Also es ist so, ich habe gedient, ein Problem gelöst und dadurch habe ich das Geld auch verdient. So.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Du bist jetzt also der Mann, der die Ideen hatte und die richtigen Gefühle hatte und die, ja, und das geschafft hat. Du bist da schon. Was würdest du jetzt anders machen? Retrograd gesehen, was würdest du jetzt für unternehmerische Entscheidungen treffen? Wie würdest du Content machen? Was wäre deine Wahrheit als der Mann, der schon 100.000 im Monat hat und dem es leicht fällt, der das Traumleben lebt? Ne, wie würdest du, was wären deine neuen Thesen? Wie würdest du Podcast-Folgen nennen? Wie würdest du mit Kunden reden? Welche würdest du rausschmeißen? Was sind Horrorkunden, mit denen du nicht arbeiten willst, aber sie behältst, weil du glaubst, du musst? Und das ist der nächste Hebel.
Glaubwürdig, ja. Ach, zehn.
Und diese Sachen führen dann einfach zu anderen Handlungen. Also wenn du wirklich Gedanken, Gefühle und Energie so weit verändert hast, dass sie zu demjenigen Unternehmer passen, der 100 im Monat kreiert, dann wirst du automatisch ein bisschen ängstlich dürfen wir dabei sein, andere Entscheidungen auch treffen, die auch unbequem sind. Weil der Mensch, der 100 kreiert, trifft einfach andere als 10.
Das wäre ja, wie heißt das, der Fachbegriff, ein echtes Reframing, also sich selber in dem Rahmen nochmal neu zu erfinden oder beziehungsweise genau, einen anderen Rahmen drumherum zu erfinden.
Also du brauchst eine neue Identität.
Eigentlich ist das eine echte Transformation in eine neue Identität. Was ist denn das? Obwohl es der gleiche Mensch ist, ist es ein anderer.
Ja, es ist dein Zukunfts-Ich.
Dein Zukunfts-Ich.
Der Zukunftsunternehmer, der das kreiert, der ist einfach anders als der das kreiert, was er jetzt kreiert.
Wahrscheinlich sind jetzt alle meine Hörer, ja, das können wir alles nachvollziehen und dann kommen wir, aber.
Genau,
aber.
Und dann fängt man wieder bei den Gedanken an.
Genau.
Du guckst dir jedes Aber an und suchst dafür Gegenbeweise.
Da bist du wieder in der Beweislage für, es wäre doch eigentlich nee und ja, das kannst du gar nicht riskieren und geht doch nicht, wenn es schief geht und du bist ja schon so alt und kannst gar nicht mehr neu anfangen.
Genau.
Oder dann wahrscheinlich war das ja auch ein Protest im Umfeld, wo du deinen Verbeamtenstatus aufgegeben hast. Da haben wahrscheinlich auch 10 Millionen Leute gesagt, irgendwie.
Es wurden Wetten abgeschlossen auf mein Scheitern.
Wie cool ist das denn?
Ja, wirklich.
Ach du Scheiße. Und da merkt man, wie viel Energiestaubsauger an einem rumfuhrwerken. Und das ist ja das Schlimme, das sind ja auch so Entscheidungen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ganz komisch an, aber manche Leute muss man dann leider hinter sich lassen.
Ja,
weil manche Leute, also nicht
meistens ist es ja so, dass das sich von alleine erledigt, weil die meisten Menschen ertragen das gar nicht, dann in deiner Nähe zu sein, wenn sie sehen, dass man selbst etwas tut, was der andere sich nicht traut vielleicht oder wovor er Angst hat und was ihn dann so triggert und so nervt, dass er einfach die Nähe nicht mehr erträgt, weil es ihm jedes Mal vor Augen führt, die ist mutig, ich aber nicht. Oder ich hasse meinen Job auch, aber ich traue mich nicht. Und das ist so schmerzhaft für viele Menschen, dass sie von selbst eben auch einen Schritt zurück machen.
Dieser Glaubenssatz, an der Spitze ist es immer einsam. Was ja in vielen Beweislagen stimmt und in anderen wieder nicht. Weil wenn du denn die triffst, hier bei so Veranstaltungen oder letzte Woche hat man auch in der 100-Plus-Community hat man auch eine tolle Veranstaltung, da war ein Haufen. Ich weiß nicht, die letzten zwei Tage ging es um Immobilien. Da waren Leute, ich weiß nicht, wie viele Einheiten die hatten, zwischen 60 und 600. Und die waren so herrlich normal.
Ja.
Und klar, wenn man da in Millionenvermögen gerechnet hätte und hätte die mal der Reihe nach aufgestellt, das wäre sehr imposant gewesen. Aber die trinken den Kaffee aus denselben Tassen, die waren ganz normal. Da hat keiner irgendwie Show gemacht oder dicke Hose oder irgendwie, ja.
Und ich vermute dennoch, dass die nicht normal, also nicht.
Nee, die sind insofern natürlich nicht normal, sonst wären die nicht erfolgreich.
Du meinst jetzt nicht unangenehm.
Genau.
Ja, genau. Du meinst eigentlich.
Guter Punkt, gute Unterscheidung.
Weil normal sind solche Menschen meistens nicht. Und wenn sie sich auf Veranstaltungen treffen, dann, wir zeigen ja auch nur, was wir zeigen wollen. Und wer weiß, wie diese Menschen in einem anderen Umfeld sind. Sie sind auf jeden Fall in einem anderen Mindset mit anderen Gedanken, Gefühlen, Handlungen und Energiezuständen als der Durchschnitt, sage ich mal. Sonst könnten sie das nicht.
Das ist sicher so. Und wenn die sich dann ganz zivil bewegen, sagen wir es mal mit normal, gut sozialisiert bewegen, ohne irgendwie große Starallüren und irgendwas, ich fand das höchst sympathisch. Ich habe ja wie immer keine Schuhe angehabt und da hat auch keiner irgendwie dumme Bemerkungen gemacht. Und die waren auch alle ohne Anzug und Krawatte unterwegs, sondern auch irgendwie Leisure. Und daheim habe ich auch nie Schuhe an, nee, alles gut und so. Und dann hast du natürlich eine andere Ebene, wie wenn man jetzt da irgendwie Sektflöten schlürfend an irgendwie Schickimickal-Tischen rumsteht.
Also du musst auch nochmal auf deine reichen Glaubenssätze, musst du dir auch nochmal gucken.
Genau. Ja, aber das sind ja genau so Storys.
Lass mal einen Sekt trinken gleich.
Ja, genau. Aber das ist ja das Bild, was man ja im Kopf hat. Ja. Und wenn ich bin ja bei relativ vielen Unternehmerverbänden irgendwie Mitglied und so. Das ist so unterschiedlich immer, wie die sich, was das Setting ist. Gut oder schlecht will ich ja gar nicht. Es ist ja völlig wurscht. Aber das ist so unterschiedlich.
Ah, das ist noch eine interessante Blockade, über die man sehr selten spricht. Geld verstärkt ja jede Charaktereigenschaft, gute wie schlechte.
So rum oder so rum, genau.
Menschen,
würde ich auch sagen.
Die viel helfen, die helfen noch mehr. Und Menschen, die, ich sag mal, dunkle Seite haben, die leben sie dann noch mehr.
Ja, bestimmt.
Und manchmal ist es auch die unbewusste Angst vor unseren eigenen dunklen Seiten, vor unseren eigenen, weil jeder von uns ist auch egoistisch, ist auch mal ein Arschloch, ist auch mal ein Lügner, ist auch mal, also wir sind das ja alle ein bisschen irgendwo. Da, wo schwarz ist, ist auch weiß oder zumindest grau. Und manchmal haben wir auch unbewusst eben Angst vor unseren dunklen Seiten, dass die mit absoluter finanzieller Freiheit oder mit Reichtum sich vielleicht verstärken könnten. Und weil wir in einem bestimmten sozialen Gefüge auch sind, also nehmen wir mal an, ich ertrage meine Tante, die immer jammert, immer irgendwie halbwegs. Und die nervt mich aber ohne Ende, aber ich ertrage sie, gehört ja zur Familie. Und irgendwo in mir drin habe ich das Gefühl, wenn ich das alles nicht mal müsste, wenn ich sein könnte, wo ich wollte, würde ich mich einfach um meine ganzen Tanten nicht mehr kümmern, weil die mich nerven.
Okay,
ja. Und dann wäre ich vielleicht egoistischer und würde mich mehr um mich kümmern und würde auch mal sagen, jetzt hör mal auf zu jammern. Und wenn ich aber Angst vor diesem Charakterzug habe, der eigentlich in mir steckt, weil wir schlucken ja so viel, wir sagen ja so viel nicht, was wir auch gerne mal sagen würden. Und wenn wir dann aber irgendwie glauben, wir würden das jetzt mal sagen oder wir würden das leben, haben aber ein bisschen Angst vor dieser dunklen Seite, dann würden wir eben uns auch selbst sabotieren.
Spannend. Das sind ja interessante Ansätze. Also ich glaube, zur Selbstreflexion haben wir ja, glaube ich, jetzt schon ein paar provokante alles mitbekommen. Wenn man da jetzt so Schritt für Schritt sich dran wagen wollte, schaffen das Leute alleine oder brauchen die Hilfe?
Sowohl als auch, also zumindest braucht man eine gute Technik. Mhm. Es ist jetzt, ich glaube schon, dass es einige alleine schaffen, aber in denen ist es meistens zufällig derselbe Prozess. Also durch Zufall lernen sie jemanden kennen und der beweist ihnen das, dass es geht, dann erklärt er, wie es geht, dann machen sie es zusammen. Dann, also manche Menschen haben es von Natur aus.
Dann nimmt man die mit auf den Weg, ja genau. Okay.
Genau. Mhm. Und ansonsten, wenn man aber irgendwie das Gefühl hat, das ist so in mir und ich... Oft schafft man das nicht ohne irgendwelche Techniken, sich das wirklich mal so anzugucken, wie man sich es angucken müsste. Also wenn man das jetzt selbst machen will, dann sind so die ersten Fragen immer, man muss sich selbst ertappen lernen. Die meisten,
so wie eben, hast du mich auch zwei, dreimal ertappt, genau.
Die
Ob
meisten,
ich mich da selber ertappt hätte, wüsste ich jetzt auch nicht, aber du, genau. hast ja sofort reingepiekst zu sein, du. Und das ist ja was, was man ja selber, ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich üben kann, aber ich glaube, das ist schwer.
Ja, das ist schwer, weil diese Dinge sind sehr, sehr flüchtig. Und du kannst aber Folgendes machen. Du kannst immer, wenn du dich irgendwie getriggert fühlst oder ein negatives Gefühl hast, das ist eigentlich so ein Seismograph, das was nicht stimmt. Dass du irgendwas glaubst, was nicht der Realität entspricht. Also zum Beispiel, wir reden und ich würde dir sagen, ich verdiene so und so viel im Monat und du hast ein kurzes Gefühl von... Oh,
da ist was falsch.
Da ist was falsch, ätzend oder warum sagt die das und so. Und dann ist da drunter liegt meistens irgendein Gedanke oder ein Glaubenssatz oder irgendeine Überzeugung, die dir Stress macht.
Ist gelogen, die gibt an, das ist Neid, wieso schaffe ich das nicht? Bin ich denn zu blöd dafür? Oder
genau, und dann irgendwas. Machst du daraus Tatsachen. Also aus diesen Gedanken machst du Tatsachen. So, Reiche sind Lügner, Reiche sind Angeber, ich schaffe das sowieso nicht und so weiter. Also im Grunde schreibst du es so ein bisschen um als Tatsache. Und dann hinterfragst du das. Also du fragst dich einfach, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Stimmt das für jeden? Also wenn ich jetzt 100 Leute fragen würde, würden die auch sagen, es ist wahr, so wie... Es ist wolkig draußen. Würden 100 Leute sagen, ja, es ist wolkig draußen. Also es ist ein Fakt. Wenn du jetzt aber sagen würdest, Reiche sind arrogant, würden das 100 Leute genauso sagen? Würden sie nicht. Also es ist vermutlich kein Fakt, sondern nur deine Überzeugung, weil es gibt Menschen, die eine andere Überzeugung haben. Und dann suchst du dir Beweise im Gegenteil und guckst. Und was ich auch immer mache ist, was macht das mit mir, wenn ich das glaube? Wie fühlt sich mein Körper an?
Was macht das mit mir, wenn ich das glaube? Okay, gut.
Welche Entscheidungen treffe ich? Wozu bin ich nicht in der Lage, wenn ich das glaube? Und was tue ich nicht, weil ich das glaube? Und dann einmal reinzugehen in die Gefühle umgekehrt. Wenn ich das nicht glauben könnte, nie wieder. Wenn mir jemand eine Pille gibt und ich könnte das nicht mehr glauben, was würde ich dann tun? Wie würde ich mein Leben anders leben? Wozu wäre ich dann plötzlich in der Lage? Welche Wahrheit würde ich laut sprechen, wenn ich nie wieder glauben könnte, dass Reichsein anstrengend ist oder so? Und dann suchst du dir Beweise fürs Gegenteil. Also dann sagt man meistens genau das Gegenteil. So, Reiche sind nicht arrogant oder arbeiten ist nicht anstrengend und so und sucht dafür Beweise, sowohl vielleicht in seinem Bekanntenkreis oder sucht sich neue Mentoren oder Vorbilder. Also ich hatte zum Beispiel mal den Glaubenssatz, vielleicht um das auch deutlicher zu machen, dass man als Frau, also das ist natürlich ein Komplex, aber als Frau schön, jung, schlank sein muss und dass das Leben, also dass auch das Unternehmerleben mit 50 sowieso vorbei ist, weil man dann unsichtbar ist. Irgendwie so dieser Komplex.
Okay. Mhm.
Was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach Frauen über 70 gesucht, die in den Medien stehen und die voll erfolgreich sind. Und habe sie gefunden und denen folge ich.
Und da gibt es noch ein paar, ja, das stimmt.
Genau, und das ist jetzt das Bild meines Zukunfts-Ich.
Ah, guter Trick.
Da wachse ich jetzt im Grunde in diese Fußstapfen hinein und in dieses Zukunfts-Ich hinein. Und die werden ja auch immer älter, also darf ich auch immer älter werden. Und alles ist gut. Also das
da,
ist
da
so.
Da folge ich ja der Greta Silver.
Ja.
Die ist ja echt eine Granate, oder?
Ja, die ist super.
Und die hat ja erst mit 60 plus irgendwas angefangen. Und was die so für eine Ausstrahlung hat und was die so in die Welt erzählt und so, da denke ich, wow, das ist ja echt krass, oder?
Ja, ist voll schön. Ja, oder es gibt zum Beispiel auch die, die im Shark Tank in Amerika sitzt, die ist ja auch über 70, diese Immobilienmogulin aus New York, ist auch eine ältere Frau. Naja, egal, was du auf jeden Fall vorher glaubst.
Aber du findest, also das ist ein guter Punkt. Finde dann Vorbilder, die das unter Beweis stellen. Genau. Das ist ein guter Punkt.
Genau, und dann kannst du dir Bekannte suchen und dann kannst du dich in Coachings einbuchen, die dir genau das Gegenteil beweisen. Und ich sage immer, solange wir eben in einer Alpaka-Herde leben und glauben, wir sind ein Alpaka, ist auch alles gut. Dann ist ja alles, irgendwie funktioniert ja alles. Aber sobald du glaubst, du bist ein Einhorn, kannst du halt nicht nur mit Alpakas zusammen sein. Du musst dir dann
die Einhornherde suchen.
Irgendwo die Einhörner suchen, die dir dann zeigen, was geht.
Ich habe mich immer lange gefragt, warum es bei Veranstaltungen immer diese extrem teuren VIP-Tickets gibt. Mhm. Ja, deswegen.
Ja.
Weil im VIP-Bereich sind dann die Einhörner und der Rest ist dann die Alpakaherde, wie auch immer, wenn wir mal bei dem Bild bleiben. Und wenn ich halt irgendwie als Alpaka zum Einhorn werden will, dann sollte ich mich mit Einhörnern umgeben.
Ja. Ja, genau. Und du brauchst einfach auch eine Möglichkeit zu glauben, dass eben das möglich ist für dich. Je nachdem, welches Glaubenssatzsystem du hast, brauchst du halt einen anderen Beweis als andere vielleicht. Also wenn du zum Beispiel glaubst, jede Ehe scheitert, wenn man reich ist, musst du dir Menschen suchen oder Vorbilder suchen, wo die, weiß ich nicht, die wahre Liebe leben oder so. Also je nachdem, was dich abhält, dafür brauchst du halt dann Beweise.
Einer der Gründe, warum ich das versuche, immer Podcast einzusammeln, und einer, ich weiß, da weiß ich die Nummer nicht, aber der ist noch nicht so lange her, da habe ich mit einer jetzt mittlerweile 86-jährigen Unternehmerwitwe, leider, der Mann ist sehr früh verstorben, die verdienen sehr, sehr viel Geld und die sind so geerdet geblieben. Und die Lady hat mit 70 angefangen, noch Gleitschirm zu fliegen. Und da gibt es auch einen netten YouTube-Film, die erste Version hieß, wenn alte Tanten fliegen lernen. Ich fand das irgendwie lustig. Und wie, mit welcher Dankbarkeit die jeden Tag sich darüber freut, wie sie leben kann. Die haben auch schon mal richtig nach dem Krieg alles wieder neu aufgebaut. Die Familie war wohl mal wohlhabend, hatte alles verloren und haben genau wieder angefangen, wie die mit ihren Leuten umgehen, was die mit ihren Mitarbeitern, fast 2000 Leute, also was die da alles machen. Aber die sind mit der Haltung unterwegs. Das Geld ist für die nicht normal, sondern ein mega Luxus, den man jeden Tag wieder genießt und den man auch weiter unter die Leute bringt. Und aber nee, irgendwie Luxusquatsch ausgeben tun die auch nicht. Nee, da muss schon ordentlich bleiben. Die haben auch ewig,
Luxusquatsch?
Ewig lange zur Miete gewohnt. Aber genau, das sind so Sachen, wo, da sind natürlich auch wieder so Trigger. Also bei denen hat mich fasziniert, dass die eine, für meine Begriffe eine, ich kenne die auch schon über 40 Jahre, eine wundervolle Ehe geführt haben. Sehr beeindruckend beide. Und dann wollte ich mal jetzt auch mit ein bisschen Abstand wissen, so was ist denn da jetzt, so wie lebt sie denn jetzt mit dem, aber auch da genau der Trigger. Also das, man hat schon, aber man zeigt das auch nicht. Also, so, ja. das sind, also die sind so bescheiden in Anführungszeichen, das ist noch wichtig, ist auch nicht schlimm, wenn man hat. Aber die geben auch gerne, also sehr großzügig, aber das sind tatsächlich alles so Muster, wo man aufpassen muss.
Mhm. Ja, was und auch alleine, wenn man so ganz schnell, so völlig unbewusst sagt, Luxusquatsch, so wie du eben, dann frage ich mich, ist Luxus wirklich Quatsch? Also ist es so?
Also die würde sie jetzt nicht für 8.000 Euro eine Handtasche kaufen.
Ja. Aber warum nicht?
Also hätte die es ja.
Ja, aber warum nicht?
Aber brauchen hätte es nicht.
Ja, aber wer braucht natürlich, aber wenn es darum geht, dann braucht man auch keinen Pullover für 100 Euro. Dann reicht ja auch einer für 10. Also man weiß ja immer nicht, wo fängst du an und wo hörst du auf.
Guter Punkt, ja, wo hörst du an? Also ja, das ist ein guter Punkt. Also der Pullover hat vielleicht, je nachdem, was man der Qualität hat, in Kaschmir natürlich eine andere Qualität als in irgendwo. Aber eigentlich
ja, aber Kaschmir ist ja vielleicht auch Luxusquatsch.
Ist vielleicht.
Das genau. Andere hält dich ja auch irgendwie warm.
Ziegenmelken hätte ich fast gesagt, Ziegenscheren am Bauch und so.
Das ist wieder das Framing. Also ja, genau. Die Gedanken, die wir jetzt haben, Gefühle und so weiter, die haben ein bestimmtes Niveau. Für andere ist vielleicht eine Handtasche für 8.000 Euro billig, weil sie haben Freunde, die haben immer ihre 25.000 Euro Kellybags oder so. oder ihre 50.000 Euro Bags und die sagen, für 8.000 Euro brauche ich da nicht auf einer Veranstaltung auftauchen. Die denken, ich bin verarmt.
Das ist peinlich.
Das ist peinlich, genau. Mhm. Und für die ist vielleicht sagen die 8.000 Euro Handtaschen kaufen, ich brauche keinen Luxusquatsch und keine für 50.000. Also das ist immer eine Sache, wo bin ich jetzt?
Wieder gut eingesammelt, ja, genau. Aber genau, das ist die Frage, wo bin ich gerade?
Genau. Und was ist möglich? Warum mich so limitieren? Warum mich limitieren mit Luxus ist Quatsch, Handtaschen für 8.000 Euro? Ja, mein Gott, warum nicht eine Handtasche für 80.000, wenn ich ein guter Mensch sein will, kann ich ja mir immer sagen, das Zehnfache spende ich. Oder für das Zehnfache von so einer Tasche mache ich Kinderheime auf oder was auch immer. Also man kann das ja ausgleichen, aber warum sollte ich mich limitieren? Weil es geht ja nie ums Geld. Es geht immer um das, was mit Geld verbunden wird. Mhm. Weil Geld ist ja eigentlich nichts. Ist ja eigentlich nur was wir uns ausgedacht haben.
Zahlen auf dem Konto ist so.
Richtig.
Bedrucktes Papier, klar.
Aber worum geht's denn wirklich? Es geht ja um die Freiheit, frei zu entscheiden und sein Leben zu gestalten, wie man möchte. Und ob das die 8.000 Euro Handtasche ist oder für andere ist es Luxusquatsch, in der Toskana im Herbst zu sein.
Und eine Vacation für 2 Wochen zu machen.
Zum Beispiel.
Wo man doch daheim auch fast schon noch einen schönen Herbst gehabt hätte, oder weiß ich nicht.
Für einige ist es Luxusquatsch, Business Class zu fliegen. Für andere ist es Luxusquatsch, überhaupt zu fliegen. Mhm. Und so ist es, was ist es, warum limitieren wir uns? Weil stell dir mal vor, du würdest es dir leisten können, also ist ja egal, ob wir es uns jetzt leisten können oder nicht, die 8.000 Euro oder die 80.000 Euro Handtaschen zu kaufen. Also ich kann es mir lieber leisten, als dass ich es mir nicht leisten kann, weil dann kann ich ja mit dem Geld auch die Sachen machen, die mir wichtig sind. So.
Interessant. Spannende Gedankengänge. Wenn jetzt wir unsere Hörer angeteasert haben, zu sagen, ja, wie komme ich dem denn näher? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was die Agatha da erzählt hat, da muss ich mehr von wissen, wo würde man das denn finden?
Ja, also erstmal kann man gerne mein Buch lesen. Ich habe Unstoppable geschrieben und ganz normal bei Amazon kann man das finden.
Unstoppable.
Mhm. Genau. Und zweitens kann man mich auch bei Instagram finden, Agatha_Bischke. Und ich habe tatsächlich ein Geldprogramm, also ein 10-Schritte-Programm, wie man dem auf die Schliche kommen kann. Und wir machen es aber ganz ohne komische Manifestationsmethoden und so, sondern wir schauen uns das wirklich mit kognitiven Methoden an, wie wir all diese Sachen aufspüren können, die da irgendwo in uns drin sind. Ich habe früher mit kriminellen Jugendlichen gearbeitet, mit diesen Methoden. Die sind auch in meinem Buch drin, kann man sich anschauen. Und wir versuchen es aufzudecken und dann typisch Unternehmertum, aber auch daraus Handlungspläne zu entwickeln. Weil nur wenn ich meine Gedanken und Gefühle verändere, verändert sich ja noch lange nichts, sondern ich muss auch lernen, daraus dann die richtigen Maßnahmen abzuleiten.
Muss ja in Action kommen. Ja, genau. Klar. Von der Kriminalkommissarin über Fitnessstudios und Chief Operation Officer bis zum jetzt Geldcoach. Nee, wie würdest du dich aktuell bezeichnen?
Ja.
Zu viele Aufgaben. Aber zumindest mal ist es ja, egal wie man es bezeichnet, ein phänomenaler Track Record. Also die Beweislage, dass du das lebst, was du gerade erzählt hast, die kann man sich ja abends beim Wein oder beim Bier durchaus nochmal intensiver erzählen lassen. Das wird uns hier im Podcast nicht gelingen, aber ich hatte ja schon mal den ein oder anderen, das eine oder andere Vergnügen,
ja,
da mal mitzuhören und mitzugucken. Ja, wie jetzt? Aber da lernt man ja auch wieder sozusagen, diese Limits, die kommen dann immer wieder. Und wenn du jetzt unseren Zuhörern noch 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, so zum Final Countdown, was wären das für 3 Tipps?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. 3 Tipps für dich.
Okay, also der erste Tipp wäre, auf ganz, ganz gut auf Gefühle zu achten. Mhm. Gefühle ist immer der Alarmknopf. Und immer wenn du dich schlecht fühlst, glaubst du was nicht stimmt. Das ist eine riesen...
Immer wenn du dich schlecht fühlst, glaubst du was nicht stimmt. Das ist ein interessanter Satz. Den muss man, glaube ich, mal einrahmen. Okay. Mhm.
Und ich habe noch keine Ausnahme von dieser Regel gefunden. Also egal bei wem, egal mit wem ich gearbeitet habe, immer wenn du dich schlecht fühlst, glaubst du was nicht stimmt. Es ist immer so. Mhm. Und dann, der zweite Tipp ist, sich diese Gedanken auch zu suchen. die, also wirklich achtsam damit zu sein, was ich hätte denken können, um mich so zu fühlen. So, und dann, ich habe auch eine Zeit lang, wirklich monatelang, so ein Gedankenbüchlein, so ein kleines, immer wenn mir sowas in den Kopf geschossen ist, habe ich es mir aufgeschrieben, jeder Gedanke, der mir Stress gemacht hat, so, wie ich schaff das wieder nicht, oder oh Gott, das ist so viel Stress, oder oh Gott, das ist so viel, oder so, also sich das alles aufzuschreiben, dann zu hinterfragen.
Da kommt die Kriminologin in dir wieder raus, nach dem Motto, da braucht man irgendwie die Spur zu suchen.
Ja, und das ist auch wirklich die Wurzel. Und da findest du die Wurzeln. Mhm. Und manchmal findet man sie nicht alleine, weil das so komplex ist. Aber da findest du schon die Wurzeln. Und der dritte Tipp ist, immer zu versuchen, aus dem Zukunfts-Ich zu handeln. Und nicht aus dem jetzigen Ich. Das heißt, sich immer tatsächlich gedanklich und gefühlsmäßig hineinzuversetzen in jemanden, der das schon erreicht hat, was du erreichen möchtest. Und dann zu versuchen, die neue Entscheidung zu treffen, die du jetzt treffen willst.
Spannend, das machen wir ich hatte erzählt, ich bin ja auch in Banken unterwegs und das machen wir immer bei Finanzierungsanfragen und überlegen, angenommen, das hätte funktioniert, wir wären 5 Jahre älter, sitzen jetzt da und gucken, jetzt seit 3 Jahren sind wir in der neuen Halle oder was auch immer das ist. Was ist jetzt alles anders im Idealfall und was hängt da noch dran und noch und noch und noch und noch? Und die Bankberater wundern sich immer, wie viel Unternehmer dann erzählen. Mhm. Ganz viele Leute können das phänomenal gut. Ich habe ja noch nie Marathon gelaufen, aber eines war tatsächlich so, wenn, dann müsste ich auch gucken, das wäre so, sie sagen, wie ist denn das, wenn ich das jetzt geschafft hätte?
Ja, genau.
Und rückwärts geguckt, wüsste ich wahrscheinlich, ich wäre jetzt fix und fertig, aber wahrscheinlich ganz glücklich, dass ich das geschafft habe und wüsste, ich hätte zwischendurch auch für Wasser und keine Ahnung was gesorgt. Und das ist ja ein völlig anderes Gefühl, wie an der Startlinie zu stellen und denken, oh holy shit,
ja, und pass auf,
ob ich das jetzt noch schaffe.
Einen kleinen Schritt weiter. Die Frage ist nicht, okay, wie fühle ich mich, wenn ich einen Marathon gelaufen bin, sondern wie fühle ich mich als Mensch, der locker Marathon laufen kann?
Ah, das ist noch eine Idee. Ah, das ist noch eine Dimension größer, ja, das stimmt.
Ne? Was würde ich heute tun als Mensch, der locker Marathon laufen kann? Als jemand, der die Identität hat, dass das für ihn Marathon normal ist.
Normal, okay.
Dann ist für den nämlich plötzlich Training normal und nicht Netflix oder so. Dann werden andere Dinge einfach, wenn du dich da wirklich reinversetzt, jemanden, dem das leicht fällt, der das nicht durchgekämpft hat, sondern der einfach die Identität hat, er läuft 5 Marathon, 80 im Jahr, also oder 80 Marathons im Jahr, heißt das überhaupt Marathons? Ich weiß nicht, ob das die richtige ist.
Aber das überlassen wir dem Germanisten.
Was tut dieser Mensch und was tut er nicht?
Was tut er nicht, wenn der so einer ist, für den das normal ist? Das ist ein sehr cooles Schlusswort. Lieben Dank, Agatha, für die tiefen Insights, für die inspirierenden Einsammlungen meiner Glaubenssätze und hoffentlich auch der einiger Hörer. Also wenn ihr da spannend mehr wissen wollt, die Ansprechdaten sind ja verlinkt, dann ja, viel Spaß beim Herausfinden eurer Limite und so zu leben, wie der das schon ist. Das ist cool.
Ja.
Vielen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.